NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Wir berichten in der kommenden halben Stunde unter anderem über diese Themen. Die Dresdner Polizei verbietet Demonstrationen wegen Anschlagsgefahr. Die Diskussion über die richtige Terrorabwehr geht weiter. Millionen nehmen an der Papstmesse in Manila teil. Der Besuch des Papstes in Südostasien ist auch das Thema unseres Kommentars. Wir berichten über einen neuen Großangriff der Ukraine auf die Rebellen am Flughafen Donetsk. Indonesien vollstreckt trotz internationaler Proteste Todesurteile wegen Drogenvergehens. Und am Ende der Sendung berichten wir über das Wichtigste vom Sport am Sonntag, unter anderem mit neuen Erfolgen der deutschen Wintersportler. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Die deutschen Sicherheitsbehörden hatten in den letzten Tagen sehr zurückhaltend auf Berichte über mögliche geplante Anschläge in Berlin und Dresden reagiert. Es gibt eine allgemeine Gefahr, aber keine konkreten Hinweise, hieß es. Das hat sich jetzt geändert. Wegen Anschlagsgefahr hat die Polizei in Dresden die für morgen geplante Pegida-Kundgebung, aber auch alle anderen Demonstrationen abgesagt. Aus Dresden berichtet Arndt Groß.
Nach den Erfolgen der letzten Wochen wollten die Organisatoren der Pegida-Demonstration an diesem Montag eine Kundgebung auf dem Dresdner Theaterplatz abhalten, direkt vor der Dresdner Semperoper. Daraus wird nun nichts. Die Organisatoren haben die Veranstaltung abgesagt. Die Polizeidirektion Dresden hat sämtliche Kundgebungen unter freiem Himmel für Montag in Dresden verboten. Thomas Geithner von der Dresdner Polizei.
Uns liegen inzwischen Erkenntnisse vor vom Bundeskriminalamt bzw. dem Landeskriminalamt Sachsen, sodass wir im Moment nicht mehr nur von einer abstrakten Gefährdung sprechen wie bisher, sondern eine ganz konkrete Gefahr. Also sie haben Attentäter aufgerufen, sich unter die Protestierenden zu mischen und zeitnah einen Mord eines der Mitglieder des Organisationsteams von Pegida durchzuführen.
Pegida kritisiert in einer Pressemitteilung vom Mittag, dass die Polizei in Dresden kein befriedigendes Sicherheitskonzept vorlegen konnte. Das Versammlungsverbot trifft auch die Gegendemonstranten vom Bündnis Dresden für alle. Erik Hattke.
Wir vertragen natürlich auch eine Verantwortung für alle Menschen, die sich bei unseren Kundgebungen versammeln, und daher werden die auch abgesagt. Wir dürfen nicht so naiv sein, Bedrohungen mit einem Handschlag abzutun. Wir müssen das ernst nehmen. Wir tragen Verantwortung für die Menschen und diese Verantwortung stellen wir uns auch und die nehmen wir auch wahr dementsprechend.
Gegen wen sich die Morddrohung konkret richtet, ist nicht klar. Genauso wenig, aus welchem Land die Drohung stammt. Ungewissheit, der Grund dafür, sämtliche Demonstrationen zu verbieten. Nochmal Thomas Geithner von der Dresdner Polizei.
Das hängt damit zusammen, dass wir keine Erkenntnisse haben, wie genau dieser Anschlag durchgeführt werden soll. Und eine Charakteristik von Terroranschlägen ist ja, dass die Attentäter durchaus gemeingefährliche Anschläge verüben. Das heißt, es ist nicht nur die konkrete Einzelperson gefährdet, sondern auch das Umfeld. Und im Umfeld sprechen wir von 20.000 Personen plus X.
Ob auch der Leipziger Pegida-Ableger von den Terrordrohungen betroffen ist, ist unklar. In Leipzig soll am Mittwoch ein Demonstrationszug durch die Innenstadt laufen.
Wie begegnen wir der Gefahr und wie können wir Anschläge verhindern? Das sind die Fragen, die die Innenpolitiker seit dem Attentat auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo auch bei uns neu diskutieren. An diesem Wochenende vorwiegend auf dem Weg über Zeitungsinterviews. Brauchen wir neue Gesetze oder reichen die Instrumente, die den Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen? Auch der Justizminister hat sich heute zu Wort gemeldet. Aus Berlin berichtet Peter Mücke.
Bundesjustizminister Maas sagte der Bild am Sonntag, derzeit werde gegen etwa 350 Beschuldigte im Zusammenhang mit der Extremistenmiliz IS ermittelt. Der SPD-Politiker wertet das als Beleg dafür, dass das Strafrecht wirkt. Weitere Verschärfungen sind nicht sinnvoll. Purer Aktionismus stoppe keine Terroristen, so Maas, der im November noch von knapp 300 Verfahren gesprochen hatte. Die Zeitung Welt am Sonntag berichtet, dass immer mehr islamistische Gruppen und Netzwerke im Visier der deutschen Sicherheitsbehörden sind. Der Verfassungsschutz beobachte rund 100 Islamistenzellen von jeweils 10 bis 80 Personen. Das Spektrum reiche von Gebetsgruppen über Online-Propagandisten bis hin zu Spendensammlern und heimgekehrten Syrienkämpfern. Unterdessen geht die Diskussion über eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung weiter. Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer spricht sich dabei für einen deutschen Alleingang aus. Nach meiner Auffassung sollten wir nicht warten, bis die Europäische Union eine neue Richtlinie beschließt, sagte sie der Welt am Sonntag und widerspricht damit Kanzlerin Merkel, die die EU aufgefordert hatte, möglichst rasch eine solche Richtlinie zu beschließen. Auch CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld schloss sich der Forderung Kramp-Karrenbauers an. Man müsse nicht auf die EU warten. Der hessische Ministerpräsident und CDU-Parteivize Bouffier spricht sich für eine eingeschränkte Vorratsdatenspeicherung aus. Eine generelle, anlassunabhängige Speicherung von Kommunikationsdaten lehne er ab, sagte er im Deutschlandfunk. Wir brauchen Vorratsdatenspeicherung für Menschen, die bereits ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten sind, etwa durch Reisebewegungen, Kontakte oder Hinweise auf eine Radikalisierung, so Bouffier. Die SPD ist in dieser Frage weiter gespalten. Während Fraktionschef Oppermann und Justizminister Maas die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung ablehnen, zeigte sich Parteichef Gabriel zuletzt verhandlungsbereit. Ein neuer Vorstoß müsse aber auf europäischer Ebene abgestimmt werden.
Im Rahmen der Fahndung nach dem Kopf der Islamistenzelle, gegen die die belgische Polizei am Donnerstag vorgegangen war, wurden gestern Abend in Athen 4 Männer festgenommen. Der in Belgien Gesuchte war allerdings offenbar nicht dabei. Aus Athen berichtet Thomas Bohrmann.
Offenbar war es doch nicht der große Fahndungserfolg für die griechische Polizei. In Athen hatten Antiterroreinheiten der Polizei gestern 4 verdächtige Männer festgenommen. Auf einen der Festgenommenen passte die Beschreibung des 27-jährigen mutmaßlichen Dschihadisten aus Belgien, der Kopf der Terrorzelle sein soll, die in Belgien Anschläge vorbereitet hatte. Die griechischen Ermittler hatten Fotos, Fingerabdrücke und DNA-Proben des Festgenommenen nach Belgien geschickt. Aber von dort kam die Antwort, dass es sich nicht um den gesuchten Dschihadisten handele. Die Festnahmen von Athen hätten nichts mit dem Fall in Belgien zu tun. Die griechische Polizei sucht deshalb weiter nach dem 27-jährigen Verdächtigen. Er stammt aus Brüssel, er ist marokkanischer Herkunft, er hat bereits mit den Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates in Syrien gekämpft und taucht in deren Propagandavideos auf und er soll sich in Griechenland versteckt halten. Die Fahndung nach ihm läuft weiter. Was genau den 4 Männern vorgeworfen wird, die gestern in Athen unter Terrorverdacht festgenommen wurden, hat die griechische Polizei noch nicht erläutert.
Und in Niger haben sich auch heute wieder hunderte Menschen versammelt, um gegen die Regierung zu protestieren, trotz eines Demonstrationsverbotes. Dieses war erlassen worden, nachdem bei den Protesten gegen die Mohammed-Karikatur auf dem Titel der neuen Ausgabe des Satiremagazins Charlie Hebdo während der letzten beiden Tage die Gewalt eskaliert war und Menschen starben. Stefan Ehlert zieht die traurige Bilanz.
Im westafrikanischen Niger sind in den vergangenen 2 Tagen insgesamt 10 Menschen bei Ausschreitungen getötet worden. Außerdem sind allein in der Hauptstadt Niamey rund 20 christliche Kirchen und Missionshäuser zerstört worden. Die größten Schäden richteten Augenzeugenberichten zufolge junge Männer an, die von Autos aus Brandsätze in Kirchen, Bars und andere Gebäude geworfen hätten. 4 der Toten wurden in Kirchen gefunden. Ob es sich um Gläubige oder Angreifer handelte, wurde nicht mitgeteilt. Hunderte Christen in der Hauptstadt mussten während der Gewaltexzesse von Sicherheitskräften geschützt werden. Die französische Botschaft rief alle Franzosen in Niamey dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Bereits am Freitag waren im Niger 5 Menschen bei gewalttätigen Protesten ums Leben gekommen, darunter ein Polizist. Die Proteste richteten sich anfänglich gegen die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen im französischen Satiremagazin Charlie Hebdo. Dann entwickelten sie sich zu Straßenschlachten. Die Polizei setzte Tränengas ein, offenbar aber auch scharfe Munition.
Sie ließen sich von Regen und Sturm nicht abhalten. Millionen Gläubige kamen in Manila heute zum großen Abschlussgottesdienstes der Papstreise auf die Philippinen. Papst Franziskus selbst hatte seinen gestrigen Besuch bei den Überlebenden des Taifun Haiyan in Tacloban als den Höhepunkt seiner Reise bezeichnet. Für die Statistiker dürfte es die heutige Messe gewesen sein. Papst Franziskus zog offenbar noch mehr Menschen an als Papst Johannes Paul II. Bei seinem Besuch auf den Philippinen 1995. Aus Manila berichtet Tobias Nagorny.
Wegen heftigen Regen wurde die Abschlussmesse von Papst Franziskus im Rizal-Park von Manila eine halbe Stunde vorverlegt, auf 15 Uhr Ortszeit. Tausende Gläubige hatten sich bereits in den frühen Morgenstunden auf den Weg dorthin gemacht, um noch einen möglichst guten Platz beim Freiluftgottesdienst zu bekommen. Bei seiner Predigt fasste Papst Franziskus nochmal die wesentlichen Aspekte seines 5-tägigen Besuchs auf den Philippinen zusammen und kritisierte die sozialen Missstände und die Korruption in dem überwiegend katholischen Land. Doch durch die Sünde hat der Mensch diese natürliche Schönheit entstellt. Durch die Sünde hat der Mensch auch die Einheit und Schönheit unserer Menschheitsfamilie zerstört und Gesellschaftsstrukturen geschaffen, die Armut, Unwissenheit und Korruption fortbestehen lassen. Die Lebensumstände der Straßenkinder sind auf den Philippinen besonders verheerend. Papst Franziskus verlangte mehr Einsatz und Schutz der Kinder, die hier keine Perspektive haben.
We need to see each child as a gift to be welcomed.
Besonders müssen wir jedes Kind als ein Geschenk betrachten, das angenommen, gehegt und beschützt werden muss. Und wir müssen uns um unsere jungen Menschen kümmern und nicht zulassen, dass sie ihrer Hoffnung beraubt und dazu verurteilt werden, auf der Straße zu leben.
And condemned to the life on the streets.
Er erwartet von uns, dass wir genauso wie er für die Armen und Bedürftigen da sind.
In the society.
Wegen des schlechten Wetters trugen fast alle Besucher der Freiluftmesse bunte Regencapes. Der Gottesdienst wurde auch über Videoleinwände in den umliegenden Straßen übertragen. In keinem anderen asiatischen Land ist der Anteil der Katholiken so hoch wie hier. In ganz Asien sind gerade mal 3% katholischen Glaubens. Darauf bezogen wies der Papst auf die missionarische Strahlkraft des Landes hin. Die Philippiner sind berufen, hervorragende Missionare des Glaubens in Asien zu sein. Zum Ende der Messe fuhr der Papst ebenfalls im Regencape noch außerplanmäßig eine Runde über das Gelände und winkte den begeisterten Menschen zu. Nach Angaben der philippinischen Behörden sollen 6 Millionen am Gottesdienst teilgenommen haben. Damit wäre das die größte katholische Messe aller Zeiten. Am Vormittag hatte der Papst noch ein Treffen mit Kindern und Jugendlichen an einer Universität. Dabei sagte er zu den tausenden Besuchern: Hier sind nur wenige Frauen da. Zu wenig. Er kritisierte, dass Männer oft zu macho-mäßig seien und Frauen nicht genug Raum geben würden. Frauen haben der Gesellschaft viel zu erzählen. Morgen früh wird es für den Papst noch eine kurze Verabschiedungszeremonie am Flughafen geben. Danach wird er um 10 Uhr wieder zurück nach Rom fliegen.
Vor den Philippinen hatte Papst Franziskus Sri Lanka besucht. Zwei Länder, die von Rom aus gesehen weit weg liegen und offenbar doch im Zentrum des Katholizismus. Wie diese Reise des Papstes zu bewerten ist, dazu nun der Kommentar von unserem Vatikan-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler aus Manila.
Papst Franziskus will, dass sich seine Kirche aufmacht zu den Peripherien, zu den Randgebieten. Das hat er mehrfach gesagt und diese Reise belegt einmal wieder, dass es ihm ernst ist damit, dass er mit gutem Beispiel vorangeht. Sri Lanka und die Philippinen waren zwei ganz unterschiedliche Ziele, sollte man meinen. In Sri Lanka leben nur etwas mehr als 1 Million Katholiken, rund 6% der Bevölkerung. Religiöse Minderheiten haben es schwer, werden immer wieder drangsaliert. Auf den Philippinen hingegen ist katholisch der Mainstream, sind 80% der Einwohner katholisch, ein großer Teil aller Katholiken Asiens kommt von hier. Aber so unterschiedlich diese beiden Reiseziele sind, sie haben eines gemeinsam. Kirche kann hier noch etwas bewegen. Wenn der Papst in Sri Lanka für Versöhnung und für eine Aufarbeitung des blutigen Bürgerkrieges wirbt, wenn er auf den Philippinen für eine solidarische Gesellschaft eintritt und für den Kampf gegen Armut und den Opfern von Naturkatastrophen Trost spendet, dann bewegt das die Menschen. Aus Deutschland kommt dann schnell der Kommentar, alles nur schöne Worte, oder man verunglimpft solches Tun mit dem hässlichen Wort Gutmenschentum. Dabei hat der Papst viel mehr getan, als nur ins Gewissen zu reden, als dürre Appelle auszusprechen. Er hat sich unter die Menschen begeben, er hat sich in Sturm und Regen gestellt, er hat mitgelitten, war Pastor, Hirte im besten Sinne des Wortes. Das gehört sich so für einen Bischof und sei es den Bischof von Rom, werden manche einwenden, aber das war in den oberen Etagen einer oft im Ritual erstarrten Kirchenhierarchie in letzter Zeit nicht immer selbstverständlich. Sie haben den Papst wie einen Popstar empfangen, konnte man oft über diese Reise lesen. Das klingt nach Kaugummi oder Schmierseife. Aber wer erlebt hat, wie berührt, wie ergriffen die Menschen in Sri Lanka und auf den Philippinen waren, wie viel ihnen dieser Papst gegeben hat, der kann der Reise nur Respekt zollen. Kalt lässt das keinen, der es miterlebt hat. Und trotzdem gibt es ein Problem für Franziskus, auch wenn es paradox klingt, diese weite Reise in die Peripherien, nach Sri Lanka und auf die Philippinen, sie war ein Heimspiel. Auch wenn oder vielleicht gerade weit weg von Rom, hier wurde die Botschaft des Papstes verstanden, hier ging sie zu Herzen, hier konnte er mitreißen. In Rom an der Kurie hingegen muss sich der Papst mit viel Skepsis herumschlagen und den Beharrungskräften eines jahrhundertelang erprobten Apparats. Hier hört man sie schon, die Stimmen derer, die dem Papst vorhalten werden, dass er mit dieser Reise den leichten Applaus gesucht hat. Das ist sicher falsch, aber wenn Franziskus seine Kirche erneuern, auf den Weg bringen will, dann muss das vor allem auch in Rom passieren. Daran muss der Papst sich messen lassen. In Sri Lanka und auf den Philippinen hat Franziskus erlebt, wie lebendig die katholische Kirche noch ist. Aber Reformen gibt es nur über Rom, auch wenn der Weg weit ist. Ab diesem Montag ist Papst Franziskus wieder dort. Hoffentlich gibt das kein böses Erwachen.
Ein Kommentar von Jan-Christoph Kitzler. Die Terroranschläge von Paris und die Folgen hatten in der Berichterstattung der letzten Tage das Thema in den Hintergrund gedrängt, das über Wochen unsere Schlagzeilen beherrschte: die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Neue, heftige Kämpfe rufen uns heute in Erinnerung, dass die Kontrahenten bei der Lösung des Konflikts offenbar keinen Zoll vorangekommen sind. Aus Kiew berichtet Hermann Krause.
Seit dem Abkommen von Minsk, auf dem sich beide Seiten auf eine Feuerpause geeinigt hatten, sind es die heftigsten Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den Separatisten. Es gab zahlreiche Tote und Verletzte, darunter auch unter der Zivilbevölkerung. Nach Darstellung des Regierungschefs der selbsternannten Republik Donetsk startet die ukrainische Armee zurzeit eine Großoffensive. So seien zahlreiche Wohnhäuser zerstört worden. Auch Bewohner berichten von schweren Einschlägen. Immer mehr Menschen flüchten in Keller oder provisorische Bunker. Geschossen wird mit Gradraketen und Artillerie. Nach Darstellung des russischen Fernsehens hätten ukrainische Panzer versucht, in das Stadtzentrum von Donetsk vorzudringen. Sie seien aber von den sogenannten Freiwilligenverbänden zurückgeschlagen worden. Der Sprecher des ukrainischen Militärs, Lysenko, erklärte, der Flughafen von Donetsk bleibe weiterhin unter der Kontrolle der Regierungstruppen. Noch gestern hatten die Separatisten behauptet, sie hätten den Flughafen erobert. In Kiew kamen im Laufe des Nachmittags mehrere tausend Menschen zusammen, um der vor einer Woche in einem Autobus getöteten Zivilisten zu gedenken. Bei einem Ort in der Nähe von Lugansk hatte eine Rakete einen Linienbus zerstört. 12 Menschen starben. Seit langem wieder einmal sprach Präsident Petro Poroschenko auf dem Maidan in Kiew. Terroristen bedrohen uns nicht nur an der Front, sondern sie sind auch verantwortlich für den Abschuss der malaysischen Boeing. Welches Ziel verfolgen sie? Das gleiche wie die Terroristen in Paris, aber diese Opfer und alle anderen haben die Welt aufgeweckt. Schon früher hatte Poroschenko die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert, die Separatisten als internationale Terroristen einzustufen. Unter lang anhaltendem Applaus der Menschen auf dem Maidan erklärte der ukrainische Präsident dann, dass sich sein Land nicht einschüchtern lasse und die Eroberer zurückschlagen werde. Dass die Ukraine anscheinend tatsächlich plant, militärisch verstärkt vorzugehen, lässt sich aus den Worten Poroschenkos eindeutig ablesen. Wir geben kein Stück ukrainischen Bodens her. Wir holen den Donbass zurück. Wir stellen die Einigkeit der Ukraine wieder her. Und diese, unsere Einigkeit, die wir auch hier demonstrieren, ist die Voraussetzung für den Sieg. In Moskau erklärte daraufhin der Sprecher des russischen Präsidenten Putin, man sei sehr besorgt über diese Entwicklung. Die zunehmende Gewalt würde nicht helfen, eine Lösung zu finden. Das russische Fernsehen meldet mittlerweile, dass die Separatisten in Lugansk über Kampfhubschrauber und Militärjets verfügen würden. Angeblich hätten sie diese aus alten Beständen repariert.
Ungeachtet internationaler Proteste und aller Gnadenappelle sind in Indonesien 6 Menschen wegen Drogenvergehens hingerichtet worden, auch Ausländer. Über die brutale Strafaktion und die Hintergründe berichtet Bernd Muschborowska.
4 Männer aus Brasilien, Malawi, Nigeria und den Niederlanden sowie eine indonesische Staatsbürgerin wurden in der vergangenen Nacht auf der Halbinsel Nusa Kambangan von einem Erschießungskommando getötet. Das Todesurteil gegen eine Frau aus Vietnam wurde in Boyolali vollstreckt. Beide Orte liegen auf der Insel Java. Die Niederlande und Brasilien zogen aus Protest ihre Botschafter aus Jakarta ab, nachdem ihre Gnadengesuche für ihre Staatsbürger nicht berücksichtigt wurden. Selbst ein Appell der brasilianischen Präsidentin Rousseff persönlich sei nicht erhört worden, beklagte ihr Berater Marco Aurelio Garcia in Brasilia.
Die Präsidentin bedauert die Entscheidung der indonesischen Regierung zutiefst und weist darauf hin, dass diese Entscheidung zweifellos einen Schatten auf die Beziehungen zwischen Indonesien und Brasilien werfen wird. Das indonesische Recht gibt dem Präsidenten die Möglichkeit der Begnadigung. Leider hat er dies abgelehnt. Die Regierung in Jakarta bezeichnete ihr Vorgehen als notwendig im Kampf gegen den Drogenhandel. Der Brasilianer Marco Archer Cardoso Moreira war im Jahr 2003 am Flughafen von Jakarta festgenommen worden, als der Zoll mehr als 13 Kilogramm Kokain in seinem Gepäck entdeckte. Im gleichen Jahr wurde der holländische Staatsbürger Ankiem So verhaftet. Bei ihm wurde den Angaben zufolge Ausrüstung sichergestellt, die zur Herstellung von Ecstasy-Pillen verwendet werden kann. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bezeichnete die ersten Hinrichtungen unter dem neuen Präsidenten Joko Widodo als Rückschlag für die Menschenrechte in Indonesien. Präsident Widodo hat bereits klargemacht, dass er auch andere wegen Drogenvergehen verurteilte Todeskandidaten nicht begnadigen werde. Medienberichten zufolge sitzen zurzeit fast 140 zum Tode Verurteilte in indonesischen Gefängnissen, die meisten von ihnen wegen Drogenvergehen. Rund ein Drittel seien Ausländer, hieß es.
Gespannt warten die Akteure an den Finanzmärkten auf den kommenden Donnerstag. Dann, so wird erwartet, werden der Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi und der EZB-Rat über den Kauf von Staatsanleihen entscheiden. In Deutschland ist dieser Kurs der Notenbank äußerst umstritten. Und nun gibt es Medienberichte, dass EZB-Chef Draghi der Bundesregierung entgegenkommen könnte, ohne seine Pläne aufzugeben. Ann-Kathrin Johansmann fasst zusammen.
Mario Draghi will Anleihen europäischer Staaten im Wert von mehreren 100 Milliarden Euro aufkaufen. Dafür hat er sogar eine solide Mehrheit im EZB-Rat. Doch ausgerechnet in der aktuell stärksten Volkswirtschaft der Eurozone, Deutschland, hat er erbitterte Gegner. Bundesbankchef Jens Weidmann gehört dazu, aber auch die deutsche Vertreterin im EZB-Rat, Ex-BaFin-Aufseherin Sabine Lautenschläger. Sie wollen nicht, dass die Bundesrepublik, die mit einem Viertel am Kapital der EZB beteiligt ist, beispielsweise für italienische Staatsanleihen haftet. Jetzt hat sich Draghi laut Berichten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und des Spiegel offenbar einen Kompromiss überlegt. Die Mitgliedstaaten sollen nur Staatsanleihen des eigenen Landes kaufen und in erster Linie dafür haften. Verlustrisiken würden also nicht vollständig auf die Notenbanken aller Euroländer verteilt. Ein Restrisiko bleibt jedoch. Dem EZB-Chef geht es bei diesem Kauf von Staatsanleihen nicht darum, europäischen Krisenstaaten ihre Finanzierung zu erleichtern. Diesmal würde die EZB Staatsanleihen kaufen, um Geld aus ihren Tresoren auf den Markt zu schütten. Hintergrund ist die Sorge vor einer Deflation, also sinkenden Preisen, die dazu führen könnten, dass Konsumenten weniger nachfragen und Unternehmen weniger investieren, weil sie befürchten, dass das mit der Konjunktur noch weiter bergab geht.
Wir haben es satt. Das war der Slogan, mit dem gestern Zehntausende in Berlin gegen Massentierhaltung, Gentechnik und das geplante Freihandelsabkommen mit den USA demonstrierten. Und mit dem sie eine Agrarwende forderten, die gesunde Lebensmittel und die Existenz bäuerlicher Betriebe garantieren soll. Anlass der Demonstration war die weltweit größte Ernährungsmesse in den Berliner Messehallen, die Grüne Woche. Die Besucher, die dorthin strömen, sind zwar auch an gesunder Ernährung interessiert, die meisten aber kommen doch vor allem, um die Spezialitäten aus aller Welt zu probieren. Silke Mehring hat sich in die Berliner Messehallen begeben.
Willkommen in Lettland, so heißt es beim Partnerland der Grünen Woche. Neben einer deftigen Fleischpfanne sorgt eine kleine Kapelle in Landestracht für Stimmung. Die Letten haben ihr Patchouli-Kraut, ihre Waldbeeren und ihre Stoffe mitgebracht. Bier ist offenbar eine Spezialität in jedem Land. Eine Gruppe Münsterländer prostet sich am späten Vormittag vergnügt am Tschechenstand zu.
Wir fangen im Münsterland immer mit dem 11-Uhr-Zug an. Ganz pünktlich, schmeckt gut, so gehört sich das.
Das Geld sitzt locker bei den Besuchern der Grünen Woche. Die Tüten sollen voll werden.
Wir fangen jetzt erstmal an. Ne? Wir trinken uns ein bisschen Mut an und dann gehen wir noch mal durch die Hallen. Ne? Also wir haben gestern ein bisschen Salami und Käse und gucken wir mal.
Mitbringsel für die Daheimgebliebenen. Die freuen sich schon drauf, ein bisschen was aus der großen, weiten Welt verkosten zu können. Nach oben hin alles offen. Wir lassen uns immer überraschen, was nachher im Portemonnaie noch drin ist.
8 Kilometer ist die Reise durch die ganze Welt auf der Grünen Woche nur lang. Da geht's vorbei an Frau Antje aus Holland, die freundlich lächelnd Käsewürfel reicht und Zwiebelprinzessin Desiree aus Thüringen, die ebenso freundlich lächelnd fürs Familienalbum posiert. Die Menschen schieben sich langmütig durch die Messehallen. Überall im Häppchenparadies warten die Köstlichkeiten.
Zum Beispiel Käse von Slowenien und Litauen waren wir gerade. Also ist schon einiges im Magen drin.
Natürlich kommt auch Exotisches in den Magen rein, denn schließlich sind 68 Länder der Welt auf der Grünen Woche vertreten.
Känguruwurst, Kamelwurst, Büffelfleisch am Stand von Australien. Durften wir schon probieren, ja. Ist erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber schmeckt ganz gut.
Ich fand es nicht lecker. Diese Salami, diese Kamelwurst war für mich nicht ordentlich gewürzt.
Ordentlich gewürzt dagegen ist eine Innovation aus der Berlin-Halle, der Koa-Kakao. Ein Wachmacher mit Chili, Kardamom und Guarana.
Wir haben es als Alternative für den Kaffee angeboten. Nicht jeder mag Kaffee. Und dann hat man halt die Variante, dass man einen Kakao trinken kann, der auch wach macht. Und dann ist es auch noch ein natürlicher Wachmacher, das Guarana. Und der Körper kann es wesentlich besser aufnehmen. Das ist das Schöne daran.
Trotz Wachmacher auf der Grünen Woche kann man schon mal die Orientierung verlieren.
Amerika, denke ich mal. Und in die Australien sind wir, glaube ich, gerade.
Macht nichts. Einfach hinsetzen und schmecken lassen.
Silke Mehring über die gelöste Stimmung auf der Grünen Woche in Berlin. Und damit kommen wir zum Sport mit Mats Nicholson.
Für die deutsche Handballnationalmannschaft läuft es in Katar. Zweites Spiel, zweiter Sieg bei der Weltmeisterschaft. Gegen Russland gewann das deutsche Team mit 27-26 und liegt damit klar auf Achtelfinalkurs. Zur Pause hatten die Russen noch mit 4 Toren Vorsprung geführt. Der Wintersportsonntag war aus deutscher Sicht ebenfalls ein sehr erfolgreicher Tag. Es gab mehrere deutsche Weltcupsiege. Kilian Medele beginnt seinen Überblick bei den Biathleten.
Was für ein Fotofinish beim Biathlon-Weltcup. Simon Schemp gewinnt das Massenstartrennen im bayerischen Ruhpolding. Der erste Weltcupsieg für die deutschen Männer in dieser Saison. Der überragende nordische Kombinierer heißt aktuell Erik Frenzel. Der Sachse gewinnt den 3. Weltcup hintereinander bei der Minitour im österreichischen Seefeld. Genauso in Topform zeigt sich zurzeit Skispringer Severin Freund. Er wird auf der Großschanze im polnischen Zakopane 3. Und Bob und Rodel ist sowieso gut. Dreifach Triumph für die Rodlerinnen um Nathalie Geisenberger in Oberhof, Doppelsieg für Weltmeister Maximilian Arndt und Shootingstar Nico Walter mit ihren 4er-Bobs in Königssee.
Die Wintersportler sind schon seit langem mittendrin in ihrer Saison. Für die Tennisprofis beginnt das Jahr morgen so richtig mit dem ersten großen wichtigen Turnier. Die Australian Open in Melbourne stehen an. Um 1 Uhr in der kommenden Nacht deutscher Zeit geht's los. Und Julia Metzner weiß, wie die Chancen der deutschen Tennisprofis stehen.
Training statt Kuchen, gemütliches Abendessen statt Party. So feiert Angela Kerber ihren 27. Geburtstag. Denn einen Tag vor Turnierbeginn hat das große Kribbeln längst begonnen.
Ich meine, hier sind die Besten der Welt. Und ja, ich bin wieder mal hier. Und ich finde das Turnier ja eins von meinen Lieblingsturnieren hier in Melbourne. Ich freue mich auf die Stimmung, auf das Wetter und einfach auf das Turnier, auf die Atmosphäre.
Kerber zählt spätestens nach dem guten Saisonstart hier in Melbourne zum erweiterten Favoritenkreis. Auch für Sabine Lisicki, Julia Görges und Andrea Petkovic ist das Achtelfinale drin. Bei den Herren ruhen die Hoffnungen mal wieder auf Philipp Kohlschreiber. Bei seiner 10. Teilnahme in Melbourne klingt seine Prognose aber noch vorsichtig.
Ich weiß, dass ich jetzt in letzter Zeit sehr fleißig war in den Tagen, die ich frei hatte und versuche natürlich das Bestmöglichste abzurufen.
Realistisch gesehen kann auch er das Achtelfinale erreichen.
In der kommenden Nacht beginnen in Melbourne die Australian Open im Tennis. Und zum Schluss haben wir noch ein Ergebnis aus der Basketball-Bundesliga. Braunschweig hat das Niedersachsen-Duell gegen Oldenburg 80-71 gewonnen.
Das war der Sport mit Mats Nicholson und das war das Echo des Tages an diesem Sonntagabend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.